Deutschlandfunk Kultur.
В соснах летит ветер. Он гонит косые капли, срывает паутину с обрызганных иголок и уносит за скользкий бугор на колеи грязи. Дорога бежит на 30 верст в трясущемся ельнике до полотна, а там за столбами дождя поднимаются сопки.
Ich weiß noch genau, wie ich im September 2012 in einer Moskauer Buchhandlung den gerade erschienenen Band Schtschenki, Die Welpen, von Pavel Salzmann aufschlug. Meine Kollegin Tanja Baskakova, die Arne Schmidt, Jean-Paul und ähnliche literarische Schwergewichte ins Russische übersetzt, hatte den Roman als etwas ganz Besonderes empfohlen.
Вдрогнувшую березу, раздробленную кору. Пуля вбита в твердый ствол. Обтекающий сок мертвеет каменной коркой.
In den Kiefern fliegt Wind. Treibt schlenkernde Tropfen, reißt ein Spinnennetz von besprühten Nadeln und trägt es hinter einen glitschigen Erdhöcker auf die Wagenspuren im Schlamm. Der Weg läuft 30 Werst durch schwankenden Nadelwald bis zum Bahndamm. Und dort, hinter Regensäulen, erheben sich Hügelkuppen. In kurzen Wolkenaufrissen leuchtet Sonne. Ihr entgegenzuckt in Tropfen gespiegelt Gewehrfeuer. Der Weg der glühenden Kugel, aus der schwarzen Mündung in den brodelnden Regen, durch auffliegende Sandkörnchen in gekappte Stängel, zischend über den Ziselbau in die erzitternde Birke, die zersplitterte Rinde. Die Kugel ist in den festen Stamm geschlagen. Der sie umfließende Saft erstarrt zur Steinkruste.
Was für ein ungeheurer Text. Die dynamischen Wechsel der Perspektive, die rasende Kamerafahrt bis zu den Hügeln am Horizont, der Klang, die zersplitterte Rinde der erzitternden Birke, der Zeitraffer. Bereits in den ersten Sätzen schlagen die Substantive am Satzende ein wie Gewehrkugeln, erzeugen Schocks. Wer schreibt auf diese unglaubliche Weise? Salzmann, den Namen hatte ich noch nie gehört.
Pavel Salzmann wurde am 2. Januar 1912 in Kischinjow, heute Moldawien, geboren. Sein Vater Jakov Salzmann, deutschstämmig, umfassend gebildet, diente als Offizier in der Zarenarmee. Seine Mutter Maria, geborene Ornstein, stammte aus einer jüdischen Familie und musste konvertieren, um Jakov Salzmann heiraten zu können.
Der Vater Deutsche, die Mutter Jüdin. Eine gefährlichere Kombination lässt sich in der Sowjetunion der 30er und 40er Jahre wohl kaum denken.
Pavel Salzmann starb am 20. Dezember 1985 in Alma-Ata, Kasachstan. Dort lebte er seit seiner Evakuierung aus dem von deutschen Truppen belagerten Leningrad im Juli 1942.
Er hatte also trotz Gulag, trotz der Massendeportationen Sowjetdeutscher, trotz der Ausrottungspolitik der nationalsozialistischen Besatzungstruppen überlebt. Wurde 73 Jahre alt.
Die Familie lebt zunächst in Odessa. Dann, als der Vater nach der Revolution seinen Abschied nimmt, beginnt ein Wanderleben durch die Ukraine, das heutige Moldawien und Südrussland. Völlig verarmt lassen sich die Salzmanns schließlich 1925 in Leningrad nieder. Nach seinem Schulabschluss beginnt Pavel für diverse Filmstudios zu arbeiten. 1930 wird er Szenenbildner bei Lenfilm. An ein Studium ist nicht zu denken. Seit seinem 17. Lebensjahr ist Pavel der alleinige Ernährer der Familie.
Die Arbeit bei Lenfilm war in mehrfacher Hinsicht ein Glücksfall. Salzmann hat in den 30er Jahren auf der Krim, in Sibirien, in Karelien und Tadschikistan Filme gedreht. Er war am Schwarzen Meer, im Pamirgebirge, im Ural. Sah unterschiedliche Landschaften, hörte fremde Sprachen, lernte andere Ethnien und Kulturen kennen. In einer Zeit immer stärkerer geistiger Einschnürung und massiver Repressionen war das ein wichtiges Stück Freiheit. Diese Freiheit hat sicherlich dazu beigetragen, dass der Autor die 1932 verkündete Doktrin des sozialistischen Realismus für Kunst und Literatur komplett ignorieren konnte. Mit den Welpen verfasste er ein avantgardistisches Romanmonument quer zu allen Regeln. Der Text besteht aus einem Mix von Genres und Stilen, Episches Erzählen, innerer Monolog, Miniaturdramen und poetische Prosa wechseln einander ab. Die fragmentarisch wirkenden Geschichten, Szenen, Bilder und Dialoge, auf den ersten Blick nur lose zusammengefügt, spielen an drei weit voneinander entfernten Orten. Am Baikalsee in Südsibirien, in einer Gegend im heutigen Moldawien sowie im winterlichen Leningrad. Trotz des großen Umfangs und mehrfacher Überarbeitung sind Die Welpen unvollendet geblieben. Seine Arbeit als Szenenbildner beeinflusste Salzmanns Schreiben auch ganz direkt. Der Autor setzt markant und konsequent filmische Mittel ein. Nah- und Distanzaufnahmen, schroffe Schnitte, Zoom, Vogelperspektive oder auch Zeitlupe. Das macht das Beschriebene dynamisch, eindringlich und unmittelbar.
Zwischen Blumenstängeln hindurch, die viermal höher als er, dicht vor seiner Nase schaukeln, betrachtet der zweite Welpe den bewölkten Himmel, mit dem Rücken zum Tal. Als Wind aufrauscht, dreht er sich um und sieht die grauen Fluten betrachtend Holzdächer übers Wasser gleiten. Der Fluss kommt aus dem Nebel geströmt. Dort, von den Ufern eingezwängt, bebt donnernd Wassergekräusel. Hier hört man nichts. Aber vor den Welpenaugen zerbrechen ein paar Dächer in aufragende Bretter und werden vom Wasser begraben. Dann kommen Späne hoch und jagen weiter. Weiter glänzt noch 40 Werst der goldene Schlamm, der das Tal überflutet. Zwischen Inselchen mit Baumwipfeln wie Kieselhäufchen bleiben Dächer stecken wie Strünke.
So sieht eine Überschwemmungskatastrophe in den Augen des verständnislosen Welpen aus. Diese Strategie, wie mit der Kamera Eindrücke festzuhalten, ohne sie zu erklären, prägt den ganzen Roman. Man muss die Wahrnehmung der Protagonisten nachvollziehen und für sich herausdeuten, was geschieht. Es ist die Zeit des russischen Bürgerkriegs. Von Gewaltexzessen, Hunger und Kälte bedroht, irren Menschen und Tiere durchs Land und kämpfen um ihre Existenz. In vielen kurzen Szenen, die aufgesplittert, ja zersprengt wirken wie nach einer Explosion, werden die Wanderungen zweier Welpen geschildert, die beständig auf der Suche sind. Nach Nahrung oder einem trockenen Plätzchen für die Nacht, nach Liebe und Zuwendung. Vielen Romanfiguren, Lidochka, Pietka, Tanja, Cholodai, geht es ähnlich. Man sucht ein Dach überm Kopf, den verschollenen nahen Menschen, die Erfüllung eines Traums, einen Sinn im verdrehten Leben. Und das in einer Situation, wo alles instabil, brüchig, unvorhersehbar, gefährlich ist. Die fragmentierte Textgestalt des Romans entspricht diesem Lebensgefühl von Revolution und Krieg. Existenzielle Unsicherheit als Dauerzustand. Präzise und dicht beschreibt Salzmann den Bürgerkrieg als Überlebenskampf aller gegen alle. Ideologische Zuordnungen kommen bei ihm nicht vor. Kein einziges Mal fallen die Begriffe Rote oder Weiße. Der Bürgerkrieg ist kein Politikum, sondern eine anthropologische Katastrophe, ein Ausbruch zielloser, irrationaler Gewalt.
Einer tritt heran und reißt an der halb abgenagten Plötze in der Hand eines anderen Bauern. Keine Kraft, ihn umzuwerfen, seine Hand zu öffnen, die den Fisch an den Bauch presst. Die Zähne möchten die zusammengepressten Finger schier aufbeißen. Alle ringsum finden Essen und nehmen es sich, doch er sucht es in der Hand, der zusammengepressten Faust. Das gesenkte Gesicht ist rot angelaufen. Er zieht mit zwei Fingern ein Stiefelmesser hervor, umwickelt mit schwarz gewordenem Schusterzwirn die Klinge dreieckig und rammt es dem Gebückten in den Nacken und stößt ihn weg. Der fällt auf den Rücken, das Messer dringt tiefer ein. Der Messerstecher öffnet die zusammengepresste Hand. Und während die Bauern ihn anstarren, steht er auf und geht mit dem Fisch fort.
Ein zentrales Thema des Textes ist der allgegenwärtige Hunger. In den ersten Romanteilen hungern eigentlich alle Protagonisten. Darunter auch ein heimatlos umherziehender Trupp verelendeter Menschen, die für ein Stück Brot zu jeder Gewalttat bereit sind. Die Hungrigen.
Die Zerschlagung der Dorfverwaltung, die Verfolgung und Vernichtung angeblicher Großbauern, die sogenannte Entkulakisierung, die rücksichtslose Requirierung von Getreide und schließlich die brachial durchgesetzte Zwangskollektivierung führen zur Verarmung und Entwurzelung von Millionen von Bauern. Anfang der 20er Jahre kommt es im Wolga-Gebiet, Anfang der 30er Jahre vor allem in der Ukraine und Kasachstan zu nie gekannten Hungersnöten mit Hunderttausenden von Toten.
Der im Bahnhofsgebäude an der Wand liegende Hungrige schläft. Doch die Augen sind offen und blicken auf die Füße der Passagiere. Plötzlich öffnet sich die Klappe über ihm und von oben regnen jede Menge grüne Gurkenschalen, Fischgräten, Radieschenkraut, Brocken einer steinharten Kartoffelpirogge, goldschimmernde Wurstpellen und noch anderer Kleinkram. Das alles fällt ihm auf Kopf, Schultern, Knie, Hände. Die lösen sich. Der ganze Körper dreht sich flugs und kläglich stöhnend, kniet sich hin, stützt sich auf und klaubt kriechend in einem Fort alles in den Mund, was ihm als erstes in die Finger kommt. Das Übrige scharrt die Linke blitzschnell zu einem Häufchen, abgeschirmt vom gebückten Körper. Und der Hungrige, das Gesicht zur Fußleiste gedrückt, verschlingt, ohne sich umzusehen, hastig die ganze Beköstigung.
Pawel Salzmann ist gerade einmal 20 Jahre alt, als er 1932, während er sich zu Dreharbeiten am Baikalsee aufhält, die Welpen zu schreiben beginnt. Vorher hatte er schon zahlreiche Gedichte verfasst und sich an kurzer Prosa versucht. Mehr noch fühlt er sich aber als bildender Künstler. Schon früh zeichnet und malt er, fertigt Illustrationen an. 17-jährig sucht er den Kontakt zu Pawel Filonow, dem Begründer der analytischen Malerei, wird Mitglied von dessen Künstlervereinigung, verehrt ihn als seinen Lehrer. In den 30er Jahren entstehen Ölgemälde, Aquarelle, Zeichnungen und andere grafische Arbeiten. 1935 und 36 nimmt Salzmann erstmals an Ausstellungen teil.
In Salzmanns bildnerischen Arbeiten gibt es klaustrophobische Stadtlandschaften, sonderbare Maschinen, die an Kafkas Strafkolonie erinnern, viele Maskenstudien oder Porträts, oft mehrere auf einem Bild, Menschen, zwischen denen nicht der geringste Kontakt zu bestehen scheint, die einander niemals ansehen. Mit der offiziell sanktionierten sowjetischen Kunst hat das alles nichts zu tun. An seine ersten Erfolge als bildender Künstler konnte Salzmann erst spät wieder anknüpfen. 1983 fand seine erste Einzelausstellung statt. Die Tretjakow-Galerie in Moskau und das Puschkin-Museum in Petersburg kauften Bilder an.
Anfang der 30er Jahre lernt Salzmann auch Daniel Harms und Alexander Wedensky kennen, Gründer der literarischen Gruppe Oberiu, der Vereinigung realer Kunst. Er besucht Leseabende, pflegt Kontakte, erhält Anregungen.
Ob er sich mit seinen Kollegen über das Welpenprojekt ausgetauscht hat, ist nicht bekannt. Jedenfalls hat Salzmann nie an eine Publikation des Romans gedacht. Sie hätte im ideologisch überwachten Verlagswesen auch keine Chance gehabt. Ganz selten nur hat er engen Freunden etwas vorgelesen. Auch Jahrzehnte später wies er Vorschläge zurück, seine Texte im Samizdat oder im Ausland zu veröffentlichen. Vermutlich ließ der Umstand, dass er ausschließlich für die Schublade schrieb und nie mit dem inneren Zensor zu kämpfen hatte, ihn so frei mit der Sprache experimentieren, wie dies in der russischen Literatur noch nicht geschehen war.
Die Eule fährt leise fort. Sie stirbt. Aus zärtlichen Erwägungen hätte ich ihr einen Brocken hingeworfen, Fleisch auf die Schenkelmästen, an der Schnur in den Fischkasten lassen. Als ich ausgestopft war, sah ich's. Zu den Fischen in den Kasten. Ich hab was auf dem Kasten. So ein Vogel muss von Fischen wissen. Sie fragen, was für ein Vogel? Vom Ufer der Steg. Im Wasser die Schnur. Ein Fischkasten in der Fontanka am Schukin-Markt. Das trübe Wasser hinterm Gitternetz zum Bersten voll mit vielerlei Fischen. Schwarz die Rücken. Der Kasten sinkt, die Rücken trüben. Die weißen Flanken gar nicht sichtbar. Da können Sie jeden beliebigen angeln. Den da, hopp, Freund, pack diesen Karpfen ein. Und was ist das? Eine Karausche. Berauschend. Und die Köchinnen in der Küche verströmen keinen Fasten, sondern Fett- oder gar Bettgeruch. Wenn ein Fisch gewählt, wenn für den Dienst ausersehen wird, dann bestimmt ein scharfes Auge die Tauglichkeit. So auch hier. Kleine Nase und Sommersprossen. Allerdings auch Blässe und gelbliche Haut.
Assoziation und Gleichklang treiben in diesem Passus die Gedanken der Eule voran, in denen Fische und Mädchen als Opfer von Raub und Gewalt vermischt werden. Die Eule, ein Zwitterwesen, das die Gestalt eines Mannes annehmen kann und stiehlt, vergewaltigt, mordet, kann im Roman als Verkörperung des Bösen gelten, teils schreckerregend, teils spießig und banal, und damit den Teufelsgestalten in Michail Bulgakows Meister und Margarita ähnlich. Parallelstrukturen, Ellipsen, Simultanität und Rhythmik lassen ein dichtes Bild von Gier, Sinnlichkeit und Machtwillen entstehen. Die expressionistische Sprache der Welpen erinnert an die Prosa von Georg Heym, Gottfried Benn, Alfred Döblin oder Alfred Kubin. Der Roman ist ohne internationalen Austausch entstanden, unter den Bedingungen sowjetischer Isolation und Zensur, und doch machen ihn die avantgardistischen Stilmittel zu einem Werk der europäischen Moderne.
Ich liebte dereinst eine Fliege, o Freunde, fragt nicht, wann das war, als ich ein ganz junger Mann war, als ganz junger Mann, der ich war.
Erste Strophe des Gedichts »Die Fliege« von Nikolai Olejnikow, 1934, übersetzt von Peter Urban. Auch Olejnikow, mit dem Pavel Salzmann bekannt war, ist Mitglied der Gruppe Oberiu. Deren größte Leistung besteht nach Peter Urban darin, dass sie in der Tradition von Puschkin, Gogol und Tschechow eine eigene Literatur des Absurden begründet. Und das lange vor Beckett und Ionesco.
Obwohl Salzmann nur losen Kontakt zu einigen Oberjuten hatte, bereist er denselben literarischen Kosmos. Die eigenartigen Dialogpassagen in seinem Romantext, deren Sprecher auf eine Weise aneinander vorbeireden, als seien sie Beckets Stücken entsprungen, sind mit Rahms oder Wierdienskis experimentellen Dramen verwandt. Mit der Kurzprosa des späten Rahms teilen die Welpen neben grotesk-fantastischen Elementen die Themen Hunger, Beschädigung und Tod. Was Salzmanns Text einzigartig macht, sind die filmischen Verfahren, die dynamischen Satzstürze, die assoziativen Gedankenflüsse, die Kombination verschiedener Textformen und Sprachebenen und das kühne Experiment, eine in Stücke gegangene, irrsinnige Welt in einen monumentalen Roman zu fassen. Tiere dagegen rennen, summen oder schwimmen durch viele Werke des Absurden. Bei den Oberjuten-Texten sind es Fliegen, Ratten, Stinte oder Kakerlaken. In Salzmanns Roman gibt es neben den Welpen und dem Eulenmann philosophierende Kamele, die wie Sklaven ein Wasserrad antreiben. Einen zarten Hasen, emsig damit beschäftigt, Kohl für seine schwangere Frau zu beschaffen. Einen Bären, der früher ein Mensch war und leidenschaftlich gern Bücher liest. Einige von ihnen interagieren wie selbstverständlich mit den Menschen. Alle gleichen ihnen. In den Welpen haben Menschen wie Tiere ähnliche Sehnsüchte und Begierden. Beide können aus einem Impuls heraus quälen und töten. Beide sind mal Opfer, mal Täter. Beschädigt, aggressiv, verloren, ausgebeutet, gejagt, geschlagen, umgebracht. Tier und Mensch treffen sich dort, wo Salzmann am genauesten hinschaut. In der Körperlichkeit. Im kreatürlichen Leid.
Knochen zertrennt, nach unten aus dem Gelenk geschlagen die runden Ausbuchtungen, die Bänder gezerrt, rundherum Schwellungen. Zwei gesplitterte spitze Enden und Knochennadeln weit eingedrungen in die aufgeklaffte, vom roten Blut entleerte Fleischschicht, die überall durchzogen ist von weißen Grinseln. Die kleinste Bewegung und alles verschiebt sich. Die Sehnen verdreht, über runde Knochenkuppen gespannt. Blut tritt durch Ritzen bis an die Haut, tritt durch Hautrisse. Das Fell erzittert von innen und er schreit vor Schmerz.
So werden die Qualen des ersten Welpen beschrieben, den einige Menschen ohne jeden Grund grausam misshandelt haben. Dieses hyperrealistische Erzählen, das den Figuren sogar unter das Fell und die Haut kriecht, wird in Salzmanns Roman kombiniert mit der Schilderung einer absurden Welt, wo alles, was Halt bieten könnte, aufgehoben ist. Naturgesetze, höherer Sinn, Logik, persönliche Identität. Eine Welt, in der, wie der Salzmann-Forscher Piotr Kasarnowski schreibt, die Achse der Evolution verrutscht ist und die deshalb Monster wie den Eulenmann gebiert.
Nach 1933 arbeitet Salzmann kaum an den Welpen. Er ist viel unterwegs. Seine Reisen mit Lehnfilm nach Usbekistan, Tadschikistan und Kasachstan inspirieren ihn zu einem zweiten Roman, Mittelalter in Mittelasien. 1940 nimmt er die Arbeit an den Welpen für kurze Zeit wieder auf.
Der zweite Schauplatz des Romans ist das Dorf Ribnica im heutigen Moldawien. Hier hat der Autor einen Teil seiner Kindheit verbracht, die trotz großer Armut sehr glücklich war. Passend hat das Setting zunächst etwas Paradiesisches. Endlich hört der eiskalte Regen auf, der die Menschen am Baikal ununterbrochen gequält hat. Die Sonne und Wärme in Rybnica empfindet man bei der Lektüre regelrecht physisch. Doch dann tauchen Figuren aus dem ersten Romanteil auf, unter ihnen die Hungrigen. Ihre Ankunft führt zu einem Ausbruch von Gewalt, zu Mord, Feuersbrunst und Plünderung. Der Baikalsee und Moldawien sind mehrere tausend Kilometer voneinander entfernt. Die Figuren wechseln jedoch in kürzester Zeit die Räume. Wie der Raum im Roman sich zu krümmen scheint, so verläuft auch die Zeit gelegentlich in Windungen oder gar rückwärts, sodass sich die Abfolge von Ereignissen nicht rekonstruieren lässt. Das alles ruft ein Gefühl starker Desorientierung hervor, auch geschuldet den blitzartigen Perspektivwechseln. Das Zeitempfinden scheint einem übererschöpften Hirn zu entstammen, einem Zustand des Wahns, des Rausches, der Demenz oder einem Traum. Die Wahrnehmungsstruktur des ganzen Romans ähnelt der Allogik von Träumen mit ihren plötzlichen Raumverschiebungen, mit Levitation, Transformation und Metamorphose. Stellenweise überschneiden sich nicht nur Sprecherfiguren oder raumzeitliche Einheiten, auch Satz- und Wortbestandteile verrutschen und vermischen sich.
In Gräben gaben Bräg aus Gräb. Aus Gruben, in den Gruben Kegel, Mulden, Därm, Gelärm. Leer auf den Grund, der Kohl wächst rund. Stapf, Stapf, Schritt, in der Stille Schritt für Schritt, die Hand vor nicht, Gemüsegärten dunkel sehr. Ausgeschoss, Gerasch wie Rüten, stumpft nie, rumpft nie, rapp, niemalb. Struck über Schrumen, Pugel in Umpugel, Kohlmelone in Zähne. Auf Tropfen Blut Vortridirp, auf Schale gequetscht Zerzenbeiß, durch Knarschen, durch Büschen, Zerben stobt, am Himmel hoch wie Robenbrot. Hechel, Keuchel, Schlupf ins Kukrikuch. Uch, uch, Kehl, Hahn, Umdrehl. Hähnchen auf Feuer, kein Federchen, roll den Mantel, hol mich der Garten. Gartentritt am Apfelbaum, am Hintenrum am Haus.
Die Hungrigen gehen in Gemüsegärten und Hühnerställen auf Raubzug. Ihre Gedankenfetzen, lallend und beschwörend, versammeln sie zu einer regressiven Kollektivfigur. Man hört eine in Partikel zerschossene Empfindungswelt, emporgestiegen aus Hungerdelirium, nächtlichem Halbschlaf oder Halbwahn. Mit Textstellen dieser Art steht Salzmann in der Tradition von Wilimir Chlebnikows Saum-Gedichten, Lautgedichten, die versuchen, hinter den Verstand zu gelangen, also zum nicht-rationalen Kern, zum tiefsten oder höchsten der Sprache vorzudringen und so letztlich eine neue, freie Universalsprache zu schaffen. Zu den poetischen Verfahren gehören zum Beispiel das Austauschen von Silben oder das Unterlegen archaischer Sprachmuster. Auch der frühe Daniel Rahms schrieb eine solche Lyrik. Anders als seine Vorläufer integriert Salzmann seine poetischen Miniaturen in einen Zusammenhang, den des Romans, und ordnet sie bestimmten Trägern zu, Menschen, die im Sterben liegen, delirieren, halbtot vor Hunger oder verrückt vor Schmerzen sind oder gerade in den Schlaf hinüberdämmern. Mit anderen Worten, Salzmanns Sprachexperimente nähern sich dem Unterbewussten oder Regressiven an. Sie versprachlichen eine Position auf schmalem Grat. Jeden Moment kann das fragile Gleichgewicht kippen und der Sprecher stürzt ab. In Irrsinn, Bewusstlosigkeit oder Tod. Salzmann selber muss das Gefühl andauernder existenzieller Bedrohung sehr häufig verspürt haben.
Im Sommer 1941 überfällt die deutsche Wehrmacht die Sowjetunion. Am 8. September schließen deutsche Truppen einen Belagerungsring um Leningrad. Während der Blockade stirbt etwa 1 Million Zivilisten, die meisten von ihnen an Hunger. Die bewusst herbeigeführte Folge einer barbarischen Kriegsführung. Salzmanns Eltern verhungern vor seinen Augen, ebenso die Eltern seiner Frau Rosa. Daniel Harms kommt in der Gefängnispsychiatrie ums Leben, Pawel Filonow stirbt in seiner Wohnung an Auszehrung und Lungenentzündung. Pawel Salzmann und seine Frau, beide bereits schwer dystrophisch, und ihre einjährige Tochter Jelena, genannt Lotta, werden mit der Belegschaft von Lehnfilm am 27. Juli 1942 nach Alma-Ata evakuiert. Damit entgeht Salzmann in letzter Minute seiner Deportation als Deutschstämmiger.
Hunderttausende von Zivilisten allein in Leningrad ermordet. Menschen, die in ihren Wohnungen verhungern, erfrieren, an Krankheiten sterben, vor Entkräftung umkommen, beim Beschuss der Stadt getötet werden. Das ist etwas, was ich als Übersetzerin ins Deutsche unaufhörlich mitzudenken und mitzuempfinden hatte.
In Ecken tun fallblaue Kinder sich Brotkrumen still in die Münde. Die Kerzen verbraucht, brennen runter. Das Eisen der Öfen wird kälter. Die Wölfe in hungriger Horde zerbeißen die Küchenwandborde. Dann fallen herab von den Himmeln wie Eisdohlen weißliche Semmeln.
Pawel Salzmann, Verse für Lototschka, Dezember 1942, Alma-Ata. In Alma-Ata lebt die Familie unter äußerst schwierigen Umständen. Es gibt nicht genug Wohnraum für die vielen Evakuierten. Es gibt kaum Verdienstmöglichkeiten. Für kurze Zeit wird den Salzmanns etwa im Jugendtheater, wo Lehnfilm-Mitarbeiter untergebracht wurden, in einem Probenraum die Bodenfläche unter dem Konzertflügel zum Wohnen zugewiesen. Es dauert 3 Jahre, bis sie ein Zimmer bekommen. 15 Quadratmeter für 3 Personen. Ein unerhörter Luxus in dieser Zeit. Schwer zu ertragen ist die materielle Unsicherheit. Salzmanns Stelle als Szenenbildner bei Kasachfilm bringt kaum Geld. Außerdem darf er als Deutschstämmiger, das heißt als potenzieller Volksfeind, Alma-Ata nicht verlassen. Als die Lehnfilm-Mitarbeiter nach der Befreiung nach Leningrad zurückkehren, bleibt ihm das verwehrt.
Pawel und Rosa waren noch sehr geschwächt von der Auszehrung und erholten sich nur langsam, zumal die Familie auch in Alma-Ata Hunger litt. Salzmann suchte verzweifelt Verdienstmöglichkeiten. Zeitweise war er wohl einem psychischen Zusammenbruch nahe, so zeigte er extreme Überreaktionen auf Geräusche fast jeder Art. Zum Malen braucht man ein Minimum an Material und Platz. Beides war in dieser Zeit nicht vorhanden. Pawel Salzmann konnte aber offenbar nicht existieren ohne kreativen Selbstausdruck. Und so konzentrierte er sich wieder auf die Literatur. Er verfasste Gedichte und kürzere Texte. An den Welpen arbeitete er in einer längeren Phase 1944, dann wieder 1952. Dritter und letzter Schauplatz des Romans ist Leningrad. Wieder, wie Ribnica, ein Sehnsuchtsort, unerreichbar während des Schreibens. Auch hier fehlt jeder Bezug aufs Politische. Nur indirekten Hinweisen lässt sich entnehmen, dass die Handlung zur Zeit der neuen ökonomischen Politik spielt, also in den 20er Jahren. Die beiden Welpen und weitere Figuren aus den ersten Romanteilen geraten an Kleinganoven und Schieber. Neues Thema ist ein pervertierter Materialismus. So kaufen die reich gewordenen Bürgerkriegsgewindler in Kommission gegebene Wertgegenstände, um sich das kulturelle Gepäck der früheren Elite einzuverleiben. Eine ignorante, spießige Fetischisierung von Dingen. Der Jargon der Leningrader Kleingauner hat manchmal einen regelrecht dadaistischen Sprachwitz. Auch der Herumtreiber Kolka spricht hier ein fantasievolles Idiom.
»Hey, was ist los? ist dir eine Leber über die Laus gelaufen. Akaschka will etwas sagen, fängt jedoch stattdessen an zu weinen. Knick dir das Vieh, sagt der Herumtreiber. Erzähl schon. Kommt, wir spielen das Zettelspiel. Uns die Backe, euch die Kacke, euch die Wange, uns die Stange, ja? Welche Ware? Weizengrieß. Welche Krankheit? Syphilis. Gib Geld, sonst beiß ich dich.
Im Romanverlauf wird ganz allmählich deutlich, dass Kolka eine Haut aus Eisen hat. Wie so oft bei Salzmann begegnen sich hier dokumentarische Genauigkeit und poetischer Eigenwille. Einerseits steht die Figur für die Millionen elternlosen Straßenkinder, die der Bürgerkrieg hervorgebracht hat. Andererseits hat sie jede Menge literarische Vorläufer, angefangen beim Eisenhans des deutschen Volksmärchens. Vor allem aber verkörpert der kugelfeste Eisenjunge Metaphern, die im sozialistischen Realismus für den neuen Menschen standen. Man denke an Nikolai Ostrowskis Roman »Wie der Stahl gehärtet wurde« oder an die berühmten Gedichtzeilen von Nikolai Tichonow, wo es von Helden der Revolution heißt, ja, könnt man nur Nägel aus ihnen machen, das wären die festesten Nägel der Welt. Bei Salzmann gerät der eiserne Mensch allerdings recht wenig heldenhaft. Er muss sich den Rost auf den Armen abschmirgeln.
Da holt der Eisenjunge aus der Tischschublade ein Stück Schmirgelpapier, krempelt den Ärmel hoch und säubert knirschend seinen Arm. Hier und da haftet der Rost und rieselt nicht so ordentlich, wie er es gerne hätte. Sich immer wieder argwöhnisch umsehend, faltet er das vielfach geknickte Zeitungsblatt mit den feuchten Heringsflecken zu einem Päckchen zusammen und schiebt es in die Tasche und weiter durch ein Loch im Futter seines kurzen Rocks, aus dessen zerlöcherten Ellbogen helle Stofffetzen gucken. Seine Hände zittern.
Im Roman werden bildliche Wendungen wörtlich genommen und zu Figuren oder Szenen transformiert. So kommt eine Wahrheit zum Vorschein, die verborgen in der Sprache liegt. Kolka, der sich alleine durchschlagen muss und das mit brutalem Egoismus auch tut, aber bitter arm ist und hungert, entblößt die Verlogenheit der sozialistischen Ideologie, indem er sie ins Physische überführt. Der Eisenjunge hat mit der Haut auch das menschliche Empfinden verloren. Und sein Eisenanteil lässt ihn wie Werkzeug verrosten. Eine andere Stelle, die im zweiten Romanteil in Moldawien spielt. Ein Blinder bettelt um Essen und wird von Kindern verspottet. Da schlägt er ihnen vor, Erde zu essen. Für dieses Schauspiel sollen sie ihm Brot geben. Indem er es tut, setzt er das Bibelwort über die Schlange im Paradies in die Tat um. Auf deinem Bauche sollst du gehen und Erde essen dein Leben lang. Für einen Bissen Nahrung. Und da wirft der Blinde sich anscheinend selber der Verdammnis durch Gott. Oder er inszeniert seine Verdammnis in sarkastischer Absicht. Dieses textgebende Verfahren findet sich in den Welben noch mehrere Male. Und ebenso in Salzmanns Erzählungen. In Winter 1514 zum Beispiel nimmt die Redensart mit den Wölfen heulen unmittelbar Gestalt an. Es könnte sein, dass Salzmann von Nikolai Gogols Toten Seelen angeregt wurde, wo aus Sprachfiguren häufig kleine Szenen herauswachsen. Wenn etwa das Gebell eines Hundes mit dem Bass eines Sängers verglichen wird, folgt sogleich die Schilderung eines ganzen Kirchenchores.
Gogol, ein früher Meister des Absurden, wird von Salzmann hochgeschätzt. Außerdem extrem wichtig für ihn die deutsche Spätromantik. Clemens Brentano, E.T.A. Hoffmann, Achim von Arnim – die er im Original liest. Heinrich von Kleists Drama »Das Käthchen von Heilbronn« übersetzt Salzmann sogar ins Russische. Mit der Romantik hat er nicht nur den Blick auf die Nachtseite der menschlichen Psyche gemeinsam, sondern auch die literarischen Tierfiguren. Kafka hingegen, an den man aus ähnlichen Gründen denken könnte, die Verwandlung, Josephine, kennt Salzmann nicht, als er die Welpen schreibt. Seine Texte werden erst in den 60er Jahren ins Russische übersetzt.
Gogols Verselbstständigung einzelner sprachlicher Elemente treibt Salzmann ins Extrem. Bei ihm werden Metaphern und Phrasen zu Figuren oder ganzen Episoden. Der wörtlich genommene Ausdruck kann, etwa beim Eisenjungen, Kronzeuge für die Destruktivität von Ideologie sein. Er feiert aber auch die schöpferische Kraft von Sprache. Wenn aus Redewendungen literarische Figuren schlüpfen können, zeigt das, Literatur ist der Raum radikaler, subjektiver Freiheit und damit auch die Möglichkeit von Rettung und Versöhnung.
1948 beginnt in der UdSSR unter der Bezeichnung Bekämpfung des Kosmopolitismus eine aggressive antisemitische Kampagne, die erst mit Stalins Tod 1953 enden wird. Es kommt zu Verfolgungen und Entlassungen. Auch Pavel Salzmann verliert seine Stelle bei Kasach Film, weil seine Mutter Jüdin war. Nach langer, vergeblicher Arbeitssuche beginnt er an diversen Bildungseinrichtungen Kunstgeschichte zu lehren. Nach kurzer Zeit auch an der Staatsuniversität Kasachstan.
Der Haken an der Sache? Salzmann hat nie studiert und daher gar keine Lehrberechtigung. Er redet sich mit verloren gegangenen Papieren heraus, muss jedoch in permanenter Angst vor Entdeckung leben. Die würde für ihn in seiner prekären Lage als Jude wie als Deutscher mit ziemlicher Sicherheit Verhaftung und Lager bedeuten. Das Sowjetsystem hatte Salzmann immer abgelehnt, da es die Freiheit des Individuums, die für ihn an erster Stelle stand, aufs Drastischste beschnitt. Als junger Mensch glaubte er an den christlichen Gott. Seinem Tagebuch vertraute er an, dass er jeden Abend betete. Doch die Gräuel des Bürgerkriegs, die Hungersnöte, der große Terror Ende der 30er Jahre entziehen seiner Religiosität das Fundament. Nach der Blockade Leningrads wird sein ständiges, herausforderndes Hadern mit Gott zutiefst verzweifelt, bisweilen geradezu obszön.
Gebt mir zu essen, flott. Gebt mir ein sattes Mahl. Sonst gibt es keinen Gott. Er ist mir scheißegal.
Beginn des Frühjahrs 1942. Zagorodny Prospekt, Nummer 16, Leningrad.
Zwischen 1940 und 1948 schrieb Salzmann 12 Gedichte mit dem Titel Psalm. Höhnische, wütende Anklagen. Biblische Motive gibt es auch in den Welpen, neben der Inszenierung des Erdeessens etwa die Auferstehung des totgeprügelten Welpen nach 3 Tagen oder das Motiv des Opferlamms. Dies wieder ganz wörtlich. Den Soldaten, die glauben, dass sie vom Dachboden aus auf die Hungrigen schießen, werden Schafe untergeschoben, deren Todesschreie sie über ihre Opfer täuschen. Die christlichen Mythologeme werden ins Materielle gezogen und erhalten einen brutalen, ja vulgären Anstrich.
1954 wird das Reiseverbot aufgehoben. Ein Jahr später fährt Salzmann mit seiner Tochter Lotta nach Leningrad. Er erlebt eine tote Stadt. Fast alle früheren Freunde sind umgekommen oder fortgezogen. In Alma-Ata hat sich seine Lage inzwischen stabilisiert. Die Stelle bei Kasach Film hat er wiederbekommen, die Lehrtätigkeit zum Teil beibehalten. Er beschließt, in Alma-Ata zu bleiben und lebt dort bis zu seinem Tod 1985. 1982 sieht er auf Anraten seiner Tochter seine Manuskripte durch, auch die der Welpen. Eine Veröffentlichung lehnt er nach wie vor kategorisch ab. 2012, 100 Jahre nach seiner Geburt, erscheinen der Roman und zahlreiche Erzählungen in einem Band beim Verlag Wodalej in Moskau.
Wer ist es eigentlich, der uns die grausame, erbarmungswürdige, fantastische und faszinierende Welt der Welpen zeigt? Eine wild gewordene Kamera? Ein gescheiterter Demiurg? Ein Mitleidender voller Empathie? Auf jeden Fall sehen wir, Erzähler und Leser, gemeinsam hin, ganz genau. Wie Salzmann seiner Tochter einmal erklärte, in der Literatur kann ich mir nichts ausdenken. Ich muss alles sehen.
Die Frauen schlafen schon. Eine trockene, graue Decke aus dem Reisekorb untergelegt, die Schultern aneinander gelehnt, mit geschlossenen Augen in die Dunkelheit blickend. Der Welpe schlummert ebenfalls. Er träumt. Er wird wach und sieht, keiner da. Letzte Regentropfen fallen. Die Sonne geht zu seinen Füßen zwischen Kräutern hinter Stämmen auf. Alles ringsumher ist offen. Er ist ganz oben auf der Hügelkuppe. Die Frauen sind weg. Der Regen hat die Spuren weggespült. Der Nebel hat sich aufgelöst. Der Welpe stürzt los, auf die Suche, schlittert über den Lehm, steigt über die Steine zur Schlucht hinunter. Und ganz weit unten, scheint es, schimmern hell 2 kleine Gestalten.